Das Jazzgespräch.
So, wir laufen. Servus Dieter und servus unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Servus Stefan, servus unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir laufen.
Ja, wir laufen. Wir haben uns heute vorgenommen, ein bisschen kürzer zu treten in der Zeit, weil wir letztes Mal unsere bisher längste Folge gemacht haben. Eigentlich erstaunlich, aber wir haben so viel zum Erzählen gehabt über den liebenswerten und bewunderungswürdigen Archie Shepp. Und heute machen wir es ein bisschen kürzer. Was ist das Thema heute?
Unser Thema ist The Heavyweight Champion.
Ach, dachte wirklich. Also mein Thema ist heute der Atlantic Years.
Ja, das ist ein Akronym, mein Freund. Das
so,
ist ein Akronym, zu dem ich gleich die Aufklärung liefere.
Ja, warte noch ein bisschen.
Nein, ich liefere die Aufklärung jetzt gleich einmal, nämlich die Atlantic Years sind in einer wunderbaren Vinylfassung erschienen, dazu später mehr.
Ja, vielleicht sollte man noch dazu sagen, wessen Atlantic Years das sind.
Unser geliebter John Coltrane.
Genau.
Für alle die nicht bereits bei dem Stichwort Atlantic Years so eingelesen sind, dass sie wissen, da kann es sich doch eigentlich nur um die Fabulous Atlantic Years von John Coltrane handeln.
Genau, und es geht hier nicht darum, um die Jahre John Coltranes, in denen er am Atlantic gewohnt hat, sondern es geht um Atlantic Records. Und ich habe mir vorgenommen, heute, wenn wir schon über Atlantic Records sprechen, wenigstens dem Gründer von Atlantic Records 2 Minuten zu widmen. Ich glaube, das sind wir ihm schuldig, dem lieben Ahmet Ertegün.
Noch nie in meinem Leben gehört.
Ah ja, Ahmet Ertegün, der Gründer von Atlantic Records, ist Türke, Sohn eines Diplomaten, war mit seinem Vater und seinem Bruder, mit dem er dann später gemeinsam Atlantic Records betrieben hat, in verschiedenen europäischen Hauptstädten, wohnhaft, weil sein Vater eben Botschafter der Türkei war und ist irgendwann in Washington gelandet, aber auch schon mit dem Jazz-Fieber infiziert, das er sich in London geholt hat bei einem Konzert von Duke Ellington. Und Atlantic Records ist ein Label, den wir als Jazzliebhaber, glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken haben. Er hat eben John Coltrane 1959, glaube ich, ja, 59 zu Atlantic Records geholt. Wir wissen, wer bei Atlantic Records damals auch unter Vertrag war, unter anderem Charles Mingus, Ornette Coleman und auch das Modern Jazz Quartett und später in den Ende der 60er Jahre dann auch solche großen Acts wie Led Zeppelin und der Amerika-Vertrieb der Rolling Stones und so weiter und so weiter. Ja, so viel zu Ahmet Ertegün.
Also nachdem ich sehr schmissig geantwortet habe, möchte ich das jetzt noch ein bisschen gut machen. Der Herr ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Figur für den Jazz. Und ein bisschen ist es mit Atlantic Records ja auch so, dass die im Schatten von Blue Note stehen. Und das ein bisschen zu Unrecht, weil sie in Wirklichkeit, du hast ja vieles davon bereits jetzt gesagt, Stefan, nicht nur für den Jazz, aber vor allem für den Jazz in einer sehr, sehr wichtigen Zeit extrem viel getan haben. Sie haben wirklich großartigen Künstlern eine Plattform geboten. Und es war nicht nur der John, der ganz, ganz großartige Werke des Jazz auf Atlantic Records verfasst hat, herausgebracht hat, aber eben insbesondere der John Coltrane, der eine sehr, sehr fruchtbare Periode seines Schaffens auf Atlantic verewigt hat. Und das ist in mehrfacher Hinsicht, finde ich, sehr spannend, weil es ein bisschen der Abschied von seiner sehr, sehr klassischen Periode ist. Es ist gleichzeitig die Phase, wo er aus meiner Sicht einen sehr, sehr anspruchsvollen Jazz entwickelt hat und eigentlich sozusagen das letzte Mal, wo er wirklich sehr abgerundet und abgeschlossen sich noch in einem noch nicht so sehr dem Free Jazz verbundenen Jazz bewegt hat und da ein legendäres Album nach dem anderen rausgebracht hat.
Ja, also dem würde ich widersprechen, wenn wir zu den einzelnen Alben kommen. Es war nicht alles legendär aus meiner Sicht, aber Atlantic Records verdanken wir ja auch so ein Werk wie Free Jazz von Ornette Coleman, und das aus dem Jahr 60 oder 61. Das, ich glaube, dieses Plattenlabel musste man finden, das in der Zeit sowas rausgebracht hat. Also hast du vollkommen recht, man kann Atlantic Records gar nicht genug würdigen, obwohl es im Schatten eben von Blue Note steht und dann auch Impulse, das es ja damals noch gar nicht gegeben hat. Du hast es kurz, glaube ich, schon angesprochen, Coltrane war bei Prestige Records, dort hat er seine Solo-Karriere begonnen und fast wäre er ja zu Blue Note gekommen, aber einem Zufall ist es, glaube ich, eher zu verdanken, dass das nicht passiert ist. Es gab letztlich nur eine oder zwei Aufnahmesessions für Blue Note. Und offensichtlich war der Herr Ertegün schneller als der Alfred Lyon oder Lyon, wie er sich in Amerika genannt hat, und deswegen ist er eben dort gelandet. Ich denke, es ist in deinem Sinn, wenn wir die Alben chronologisch durchgehen, oder willst du?
Das ist mir absolut recht, ja.
Ist absolut recht, okay. Es fängt nämlich leider mit einem Krüppel an, diese Atlantikzeit. Und das ist offensichtlich dem Umstand geschuldet, dass das Modern Jazz Quartett unter Vertrag war bei Atlantic Records. Und offensichtlich auch der Herr Ertegün, diesmal sein Bruder, weil der Produzent war, auf die Idee gekommen ist, den Milt Jackson, der Vibraphonist des Modern Jazz Quartett, mit dem John Coltrane zusammenzuspannen. Und das war die erste Aufnahme am 15. Jänner 1959. Du kennst das Album natürlich. Was sagst du dazu?
Also ich höre da so ein bisschen durch, dass du mit dem Album nicht wahnsinnig glücklich geworden bist, aber wir haben ja offensichtlich da schon auch schon einen kleinen Widerspruch entdeckt, weil ich halte wirklich alles, was der John Coltrane auf Atlantik gemacht hat, für großartig, zumindest sozusagen auf einem normalen Level großartig, wenn nicht sogar großartig großartig. Auch Bags and Train, die du jetzt ansprichst, ist für mich eine wunderschöne, halt bluesigere Platte, wo er natürlich nicht so sehr ausgreift in die Sheets of Sound und nicht so abstrakt spielt, aber umso schöner und eingängiger ist es. Es ist ja insgesamt so, dass diese Phase auf Atlantik, wie schon gesagt, geprägt ist von einem eigentlich sehr zugänglichen Jazz. Also jeder, der sagt, er möchte Coltrane erleben, in einer Zeit, wo er Musik gespielt hat, die sozusagen einfach auch im Hintergrund dahin laufen kann, dann ist er wunderbar bedient mit den Atlantikjahren, die Zeit 1959 bis 1961, und auch Bags and Train ist sozusagen ein sehr feiner Start in diese Periode hinein, weil es einfach ein schöner, wie soll ich sagen, im besten Sinne unanstrengender Jazz ist.
Also vielleicht, um es klarzustellen, mir gefällt das Album. Also ich hab nichts dagegen auszusetzen grundsätzlich, aber es ist halt für mich ein Modern Jazz Quartett Album und kein John Coltrane Album. Und ich glaube, es hat schon seinen Grund gehabt, warum das im Jänner aufgenommen worden ist, 59, und dann erst zwei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später veröffentlicht wurde. Nämlich zu einer Zeit, wo Coltrane eigentlich schon wieder weg war von Atlantic Records und wo man halt dann den Namen noch vermarkten wollte. Ansonsten sehe ich keinen Grund, warum man die Aufnahme gemacht hat und dann zweieinhalb Jahre liegen gelassen, wenn man nicht selber damit eher unzufrieden gewesen wäre bei Atlantic Records.
Ja, kann man so sehen, kann man auch anders sehen. Also das ist vor allem Jammern, aus meiner Sicht Jammern auf hohem Niveau. Ich find es eine ausgesprochen feine Geschichte, eine feine Aufnahmesession, die da im Jänner 1959 über die Rampe gegangen ist. Und abgesehen davon geht es ja im selben Jahr dann wirklich sehr, sehr hot weiter mit einer der legendärsten Platten von John Coltrane, nämlich mit Giant Steps.
Genau. Im Mai zwei Sessions, eine im Dezember. Eigentlich das Signature-Album für Atlantic Records, oder eines von beiden, würde ich es einmal so sagen, mit Stücken, die wir dann in den Folgejahren oder einige davon immer wieder bei Konzerten hören. und zwar insbesondere Naima.
Genau.
Die Aufnahme ist übrigens erst ein paar Monate, also erst im Dezember entstanden, die ist dann irgendwo noch dazu gemischt worden zu Giant Steps. Aber die anderen, wie Cousin Mary, glaube ich, ist auch im Live-Repertoire öfter zu finden. Giant Steps eigentlich nie, komischerweise, oder? Hast du eine Erinnerung, Nein. dass Giant Steps einmal live aufgeführt worden ist?
Nein, so spannend und eingängig die Nummer ist, es ist überhaupt für mich eine spannende Geschichte, weil Giant Steps ist irgendwo so ein bisschen die Uncrowned, eines der Uncrowned Highlights vom John Coltrane. Also jetzt nicht nur die Nummer, sondern die ganze Platte. Wenn man sich vom John Coltrane, ich sage mal, aus seiner Bebop-Periode eine Platte zulegen wollte, dann ist man wahrscheinlich durchaus mit den Giant Steps sehr gut bedient, weil es eine ausgesprochen runde, perfekte Platte ist, die alles über den John Coltrane in seiner eingängigen Phase aussagt. Ich meine, die Blue Train würde mir jetzt natürlich auch noch einfallen. Auf Blue Note oder Prestige, ich weiß jetzt gar nicht.
Blue Note, ja.
Eben, genau, das war einer seiner wenigen genau. Blue Note-Ausflüge ja. damals. Aber die Giant Steps, mit der bist du auf jeden Fall gut bedient. Das ist so die klassische Platte nach dem guten alten Penguin-Prinzip, wenn du vom Künstler aus jeder Schaffensperiode eine haben möchtest, dann ist sicher aus seiner im weitesten Sinne Hardbop-Zeit, die Giant Steps, eine absolut befriedigende Platte.
Und ich musste jetzt diese Tage mit Entsetzen feststellen, dass ich dieses Album nur auf CD habe und schnell nachkaufen muss.
Das würde ich auch sagen.
Ja, ich schwank noch zwischen dem Mono-Remaster und dem normalen Remaster.
Zu dem Mono- und Normal-Remaster muss man dann auch noch was sagen. Ich sage nur, zum zweiten Mal Stichwort Heavyweight Champion. Ich weiß nicht, ob es
dir aufgefallen
ist. Stefan, es ist jetzt, also der Heavyweight Champion, was ist denn das überhaupt? Das ist eine von Rhino Records, ich glaube Ende oder Anfang der 2000er, Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, wurden sämtliche Atlantik-Alben zusammengefasst auf CD, aber noch viel wichtiger auf Vinyl in einer Box. Mit dem wohlklingend, aber etwas seltsamen Namen The Heavyweight Champion, was ganz, ganz viele Sammler von John Coltrane auch ein bisschen so in die Bredouille gebracht hat, weil viele hatten natürlich einen Großteil der Atlantik-Platten oder zumindest die mir persönlich besonders gut gefallen haben, bereits zu Hause. Und dann kommt da eine wirklich wunderschön gemachte Plattensammlung heraus, eine Edition, wo dann auch noch extrem viele Outtakes, nämlich gute Outtakes, auf im Wesentlichen und Alternatakes auf zwei Scheiben nochmal dazu gepresst wurden. Einmal eben unter dem Titel Alternatakes, einmal Coltrane Legacy. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar noch eine weitere Schallplatten dabei gewesen. Alles wunderschön editiert, irrsinnig fein gemacht. Auch die CD-Fassung ist eigentlich in Summe nicht schlecht und hat mit Sicherheit ganz, ganz viele damals vor den Kopf gestoßen und vor die Entscheidung gebracht, haue ich mir jetzt meine ganzen alten Atlantik-Scheiben in den Mist hinein und kaufe mir das noch einmal. Aber es ist es absolut wert gewesen, ich habe es gemacht. Zum Thema Mono möchte ich jetzt gleich mal dazu sagen, jetzt vor kurzem, ich glaube jetzt gerade am Markt, ist der zweite Versuch, da nochmal Cash zu machen mit diesen großartigen Atlantik-Aufnahmen. Allerdings unter einem sehr, sehr merkwürdigen Lichte. Es ist nämlich jetzt, die Atlantic Years kommen jetzt raus oder sind jetzt rausgekommen in den Mono-Aufnahmen, die viele für die authentischeren halten, weil das damals eben offensichtlich Mono gedacht war, soll so sein. Der Gag ist nur der, dass von den Mono-Aufnahmen bei einem Brand einer Produktionsfirma wesentliche Records aus der Atlantik-Periode von John Coltrane verloren gegangen sind, was zur Folge hat, dass jetzt dieses neue Mono Edition, die da rauskommt, dass da nur mehr 60% der ursprünglichen Atlantik-Aufnahmen drauf sind, weil sie natürlich gesagt haben, okay, wenn wir es machen, dann müssen es die Mono-Aufnahmen sein. Und irgendwie ist das dann für mich ein Bastardl, wo ich mir denke, also was soll das jetzt bitte? Ich habe dann mehr oder weniger von den 10 Scheiben, die es da gibt, nicht einmal die 200 Takes dabei oder vielleicht nur teilweise, aber einige ganz wesentliche Platten aus der Periode habe ich dann nicht dabei, weil sie eben als Mono-Aufnahmen nicht mehr erwerbbar sind. Seltsame Geschichte. So viel zum Thema Verkaufspolitik.
Ja, dazu kann ich ergänzen, dass ich heute im Internet gelesen habe, dass Atlantic angeblich ab 1957 überhaupt nur mehr in Stereo aufgenommen hat. Und wenn man das wenn diese Aussage für alle Aufnahmen gilt, dann gibt es überhaupt keine originalen Mono-Aufnahmen von Giant Steps. Aber ich weiß es nicht. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 zu dem Heavyweight Champion. Kommst du wieder ins Bild? Ich rede gerade mit deiner Tür.
Red mit meiner Tür weiter. Ich bin gleich da. Ich muss mir ein Bier öffnen.
Gut, du hörst mir aber zu, oder?
Ja, ich bin ganz, ganz Ohr.
Zum Heavyweight Champion möchte ich Folgendes sagen. Ich hatte diese Box vor ein paar Monaten in der Hand und habe überlegt. Und dann ist mir eingefallen, dass du mir erzählt hast, das ist schon länger her, als du diese Box gekauft hast, bist drei oder viermal wieder ins Plattengeschäft gegangen, um wieder einzelne Alben auszutauschen, die nicht in Ordnung waren.
Vollkommen richtig, ich hätte das jetzt gleich gesagt. Ja, wenn
das hat, gesagt und das, hättest, hat mich, ja. Das hat mich davon abgehalten, die Box zu kaufen.
Ja, hast auch vollkommen recht daran getan. Ich bin dem legendären Red Octopus Records in Wien, das es damals noch gegeben hat, einer der wirklich verdienten damals Plattenquetschen in Wien, die sich um den Jazz ja verdient gemacht haben und die auch eben den Heavyweight Champion damals in die Produktion, also ins Sortiment aufgenommen haben. Und wie du richtig sagst, so schön die gesamte Edition gemacht wurde, so schleißig waren es offensichtlich damals beim Pressen, in den Presswerken, was damals übrigens noch eine Ausnahme war. In den mittleren 90er Jahren hat man üblicherweise überhaupt dann, wenn man so wie da auf 180 Gramm Vinyl oder 120 Gramm Vinyl, ich glaube, das war lustig, es war nicht 180, sondern 120 Gramm Vinyl, gepresst hat, dann hat man eigentlich Qualität gepresst. Anders als in diesem Falle. Es war wirklich so, dass gut 50% der Platten irgendwelche Mäkel hatten und Red Octopus Records hatte eine Policy, eine sehr strenge, dass wenn bei der Platte irgendwas nicht passt, dann kann man die austauschen. Damals hat sie, die geschiedene Frau vom legendären Gründer, das Geschäft schon übernommen gehabt und sie hat sich sehr, sehr tapfer gehalten, aber ich glaube, wie ich das dritte Mal reinkommen bin, um wieder Platten auszutauschen, hätte sie mich am liebsten hochkant durch die Fensterscheibe geschmissen. Aber sie hat das brav durchgezogen und damit ist die Konsequenz, dass ich im Besitz einer wirklich makellosen und lupenreinen Fassung vom Heavyweight Champion bin und ich fürchte, ich bin der Einzige, weil die Ausschussqualität ist leider Gottes sehr, sehr hoch gewesen.
Du bist dafür schuld daran, dass Red Octopus dann in den Konkurs gegangen ist, aber
knapp danach sind sie in den Konkurs gegangen.
Richtig. Mein Gott, ja. Dafür
habe ich jetzt
muss man abwägen, dass die Box jetzt perfekt ist. Zwei Sachen vielleicht noch. Ich habe da so kurze Ausschnitte von Kritiken von damals zu Giant Steps. Da schreibt einer in The Jazz Review, ich habe Coltrane noch nie so gut spielen hören. Und Downbeat-Autor schreibt, diese LP kann man zu den Wichtigen zählen. Aber es gab auch andere Kollegen offensichtlich, die weniger begeistert waren. Da schreibt einer, von allen Stücken der LP bleibt Saidas Song Flute, eine reizend gestaltete Melodie, die nach Coltranes Tochter benannt ist, noch lange nach dem Ausschalten im Ohr ein gutes Zeichen. Gut. Ja, und was mir auch aufgefallen ist, wie man mir jetzt ein bisschen vorbereitet habe, ein historisches Datum vielleicht. Wir reden jetzt ja vom Mai 1959. Ich glaube, zwei Monate davor ist Kind of Blue entstanden.
Mhm.
Ja. Also eigentlich bemerkenswert, ne? Wenn man jetzt die beiden Platten vergleicht, die schon doch sehr unterschiedlich sind. Ne?
Unterschiedlich, aber beide holen sie die Künstler an einem absoluten Höhepunkt ihrer Schaffenskraft ab, muss man schon sagen. Es war auch die Zeit, wo
absolut
wo der Jazz gerade dabei war, sich sozusagen quasi, du hast schon gespürt, dass da ganz, ganz viel in der Luft liegt und es haben irgendwo die beiden Großen, der Miles Davis und der John Coltrane, in dieser Zeit in unterschiedlichsten Besetzungen ganz, ganz große, zeitlose Klassiker abgeliefert. Mir fällt jetzt sofort ein, die Frage, welche von den damals entstandenen Platten wäre denn unsere Lieblingsplatte?
Na, so weit bin ich noch nicht. Ich würde gerne mal die Platten durchgehen, bevor wir, oder meinst du jetzt insgesamt 1959?
Nein, ist schon gut, lass gut sein. Mir fällt es deswegen ein, weil ich gerade auf die nächste Produktion blicke, die nach den Giant Steps rausgekommen ist, und wenn ich mich irre, war das Coltrane Jazz.
Das ist richtig, ja. Es gab ja eine Session, nämlich die Naima, wo die Naima-Aufnahme entstand, ist, das findet auch dann Platz auf Coltrane Jazz.
Ja.
Es gibt mehrere Sessions dazu, drei insgesamt, also es war ein bisschen zusammengewürfelt, aber Coltrane Jazz ist das nächste Album.
So viel zum Thema sozusagen Lieblingsplatte, weil eine andere aus diesem Atlantikzyklus ist eigentlich meine Lieblingsplatte. Und trotzdem ist es so, dass mir jetzt wieder einfällt, dass ich die Coltrane Jazz jedes Mal, wenn ich sie höre, denke ich mir, was ist das für eine geile, gute Platte? Wo nämlich eigentlich jedes einzelne Lied, das drauf ist, gut funktioniert, finde ich. Natürlich mit dem Höhepunkt für mich Like Sonny, aber es sind alle gut. Little Old Lady, Village Blues, My Shining Hour, Fifth House, Harmonique. Also wirklich, da ist eigentlich nichts wirklich schwach drauf. Ich mag die Platte.
Ja, wir sind heute sehr unterschiedlicher Meinung. Du weißt, ich bin ein absoluter Coltrane-Fan. Vielleicht bin ich deswegen strenger, oder ich weiß es nicht, aber Coltrane Jazz ist für mich ein Album, das ist nett und schön. Und es gibt eben das Highlight Like Sonne und Harmonique vor allem auf dem Album. Aber der Rest ist, hebt sich jetzt nicht wahnsinnig ab aus meiner Sicht.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass wir bei einem Punkt wahrscheinlich ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich mag einen sehr traditionellen Jazz, den man im Zweifel auch im Hintergrund hören kann. Der deckt eine Seite meines Jazzbedürfnisses ab, die auch sehr wichtig ist und zusehends wichtiger wird, weil ich einfach mit meiner knapper werdenden Lebenszeit sozusagen quasi einfach mir mehr Jazz reindrücken möchte und nicht immer mich nur auf die Musik voll konzentrieren können möchte konzentrieren kann. Und da kommen dann solche Scheiben wie Coltrane Jazz absolut perfekt, wenn man die im Hintergrund laufen lassen kann, ohne dass man ständig weggerissen wird von der Musik. Und sie ist aber trotzdem eine ganz, ganz feine Untermalung von einer wunderbaren Stunde Zeit, die man mit Musik im Hintergrund genießen würde.
Ja, klar. Also es ist natürlich ein unterschiedlicher Zugang, der dann auch zu unterschiedlichen Meinungen führt. Was ich gerade sehe, also ich habe es ja schon gesagt, es ist eine Zusammenstellung aus mehreren Sessions Ende 59 und dann erst im Oktober 60 wieder. Da gab es nur ein Stück, den Village Blues, der aus dem Oktober 60 da auf Coltrane Jazz Platz gefunden hat. Und das ist dann schon fast das klassische Quartett. McCoy Tyner und Elvin Jones am Bass, aber noch nicht da. Wie hat der mir da geheißen?
Jimmy Garrison.
Jimmy Garrison, ja, sondern der Steve Davis. Während die anderen Aufnahmen davor noch mit der alten Besetzung sind, das hat Wynton Kelly und der Paul Chambers und Jimmy Cobb. Ja, Coltrane Jazz. Magst du noch was dazu sagen, weil sonst würde ich zum nächsten Album springen?
Nein, ich wollte gerade sagen,
wir treffen uns
ganz sicher beim nächsten Album.
Wir treffen uns ganz bestimmt nicht beim nächsten Album. Das nächste Album hatten wir schon einmal in einer Sendung und ich habe versprochen, es mir noch einmal anzuhören und das habe ich auch getan heute. Und es ist auch ein Album, das gut ist, aber es ist wiederum kein John Coltrane-Album, es ist ein eindeutiges Don Cherry-Album, nämlich Die Avantgarde. Wieder so aus meiner Sicht eine Zusammenstellung von Musikern, die nicht zusammenpassen. Don Cherry war damals nachzuhören in unserer Ornette Coleman-Sendung und in der Don Cherry-Sendung. Mitglied des Ornette Coleman Quartets, die haben extrem aufregende Musik gemacht, auch auf Atlantic Records veröffentlicht. Und das, was der Don Jeremy im Ornette Coleman macht, das spiegelt dieses Album wieder. Aber was der John Coltrane da drauf zu suchen hat, weiß ich nicht.
Also ganz abgesehen davon, dass ich da anderer Meinung bin, kann ich auch irgendwo deine Reihenfolge nicht ganz nachvollziehen, weil eigentlich ist die Avantgarde erst 1966 rausgekommen. Ja, vom Aufnahmedatum
wird es nicht. Die Avantgarde ist erst 1966 oder 67 rausgekommen, genau. Ja. Also zu einer Zeit, wo Atlantic Records schon lange den Coltrane immer unter Vertrag hatte und Reste verwertet hat, um möglichst mit dem Namen noch Geld zu verdienen. Und das spricht wiederum für mein Argument, dass wenn ich etwas 1960 aufnehme und 7 Jahre später rausbringe, ich eigentlich nicht weiß, warum, also mit den Aufnahmen auch nicht zufrieden bin und das dann nur rausbringe, dem mittlerweile berühmten John Coltrane hier zu schröpfen.
Also wie die Kritiker der damaligen Zeit, die sich ja auch nicht einig waren über die diversesten Platten, auch vom John, sage ich nur, lass uns unterschiedlicher Meinung sein. Vielleicht mag ich an der Platte auch, dass so prononziert der John Coltrane und der Don Jerry zusammenspielen, was sie ansonsten, zumindest in dieser Konstellation, glaube ich, nie wieder gemacht haben. Und ich finde, wie sie sich sozusagen zusammenraufen müssen, was der John Coltrane mehrere Male in seiner Karriere gemacht hat, zum Beispiel mit Thelonious Monk, wo man auch mitunter das Gefühl hatte, die haben nicht gleich funktioniert. Und gerade diese unterschiedliche Herangehensweise an den Jazz hat dann aber zu sehr, sehr spannenden Ergebnissen geführt. Und ich empfinde die Avantgarde eigentlich genau in dieser Tradition stehend. Da haben sich zwei großartige Musiker, übrigens umgeben von anderen großartigen Mitmusikern, der Charlie Hayden aus dem Ornette Coleman Quartett ist da zum Beispiel auch dabei gewesen, der Ed Blackwell an den Drums. Also ich meine, das ist für mich eine feine Musik, die da gemacht haben. Für mich funktioniert es. Ich mag sie.
Ja, gut, dass du die zwei Musiker erwähnt hast. Also wir haben ja fast das Ornette Coleman Quartett hier.
Genau.
Nur, dass der Ornette Coleman durch den John Coltrane ausgetauscht wurde. Und das macht für mich keinen Sinn. Ja. Aber es ist dann auch nichts, keine neue Musik dabei erschienen oder rausgekommen. Also insofern ist es ein Album, das man gut hört, aber es ist für mich kein Coltrane-Album. Wir haben damals bei Sonny Rollins über diese Live-Aufnahmen gesprochen mit dem Don Jerry und die haben für mich viel besser funktioniert. Ja? Weil der Sonny Rollins, der war tonangebend und der Don Jerry hat sich dem eher untergeordnet. Das hat für mich funktioniert. Aber hier drei Viertel eines Ornette Coleman Quartetts mit John Coltrane, das funktioniert für mich nicht.
Soll sein,
genau. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Album, wo du gesagt hast, da treffen wir uns ganz bestimmt. Sag mal.
Ich weiß jetzt nicht, ob nachdem ich ja nach anderen Kriterien vorgehe als du, nämlich nach dem Release-Zeitpunkt, weiß ich nicht, ob ich jetzt richtig liege. Ich wäre jetzt bei My Favorite Things.
Da hast du recht, das passt.
Na bitte, was für ein Klick habe ich doch gehabt.
Genau.
Nein, es ist natürlich ein Klassiker und vielleicht neben Giant Steps die zweite, ich sag mal, wichtigste Platte, die der John Coltrane in der Atlantikzeit gemacht hat. Allein schon deswegen, weil er eben dort My Favorite Things erstmals im Studio abgehandelt hat, was ihn ja dann später in seiner Phase, wo er ins Freie rübergegangen ist, sehr, sehr spannend begleitet hat. Begleitet, Stichwort, andere Klassiker, Every Time We Say Goodbye, Summertime, finden sich auch auf der Scheibe, also eine rundum gelungene Platte auf jeden Fall.
Ja, und sein größter Hit, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Ja. Ja. My Favorite Things, vielleicht noch zum Titelstück, kurze Erläuterung, ist die Melodie ist aus einem Musical, The Sound of Music. Gibt es auch in der Verfilmung, Von wem weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich glaube, mit der Julie Andrews möglicherweise. Handelt von einer österreichischen Familie, die fliehen muss von den Nazis und nach Amerika geht und die ganze Familie singt, so in etwa. Also ein fürchterlich kitschiges Ding. Aber My Favorite Things hat es eben geschafft, aus diesem Musical in die Jazzwelt. Und es gibt kaum ein Konzert, bei dem My Favorite Things nicht gespielt wurde von John Coltrane. Ja. Aber das vielleicht überschattet das ein bisschen die anderen Aufnahmen, weil wir haben ja dann noch Every Time We Say Goodbye und eine schöne Version von Summertime auf dem Album.
Genau.
Jo, ich bleibe jetzt wieder bei dem Aufnahmezeitpunkt und ich glaube, das passt aber eh ganz gut, weil es ist bei diesen drei Sessions, bei denen My Favorite Things eingespielt wurde, auch ein Album entstanden, das dann als nächstes rausgekommen ist, nämlich Coltrane Plays the Blues. Und als übernächstes, na, eigentlich erst viel später, das war dann wieder eine Resteverwertung Coltranes Sound. Diese Alben sind alle in dieser Zeit entstanden. Ich weiß, du magst Coltrane Plays the Blues ganz gern. Ich glaube, wir haben mal drüber geredet. Mhm. Ja, für mich ist es, da habe ich wieder ein bisschen das Problem, dass mir ist es ein bisschen zu langweilig, streckenweise. Deswegen überlasse ich gern dir das Wort dazu. Du bist dann kompetenter, darüber was zu sagen.
Du bist immer irrsinnig begabt, mir das Wort zu übergeben zu Dingen, wo ich eigentlich dann nichts zu sagen habe oder nichts
so, okay,
zu sagen kann.
Na, macht ja nichts.
Außer dem Umstand, dass ich es einfach eine schöne Platte finde, aber ich möchte mich da jetzt nicht allzu oft wiederholen. Ich muss ehrlich sagen, ich blätter dann nämlich so nebenbei gerade so ein bisschen durch und für mich ist jeder einzelne dieser Platten ein Gesamtkunstwerk, aber ich bin auch jemand, der sozusagen quasi dem Umstand Tribut zollt, wenn sozusagen quasi ein Kunstwerk insgesamt sehr gut funktioniert. Und es sind auch die Covers von den Platten einfach wunderschön gewesen. Und gerade bei Coltrane Plays the Blues hat sich Atlantik zu einem hinreißend schönen, abstrakten, farborientierten Cover hinreißen lassen, das sich allein schon deswegen wert findet, dass man es in seine Schallplattensammlung aufnimmt.
Was auf Platte natürlich wesentlich besser kommt als auf CD.
Natürlich.
Weil ich habe es nur im Kleinformat.
Aber leider. Auch da ist es schön.
Ja, es ist schön, du hast recht. Ja. Was mir aufgefallen ist, jetzt wie ich das Album wieder gehört habe, es gibt da dann ein paar so Dinge wie Blues to Elvin, also Hommage an Elvin Jones und Blues to Bechet, also Sidney Bechet. Mhm. Ich glaube, der John Coltrane war ein großer Bewunderer von Sidney Bechet. Habe ich mal so gehört.
Ja, würde auch passen.
Ja, finde ich auch. Ich mag den übrigens auch.
Was mir so richtig bewusst macht, wie breit der Jazz eigentlich ist, Sidney Bechet bringt wieder ein ganz anderes Stilelement quasi so in das Jazz-Denken, wo wir uns gerade jetzt befinden, hinein. Und da sieht man, wie sehr sich sozusagen unterschiedlichste Persönlichkeiten im Jazz miteinander verstehen können. Und wie sich unterschiedlichste Persönlichkeiten miteinander befruchten. Und das genau macht die Vielfältigkeit von Jazz aus, um da mal sozusagen quasi die Lanze für den Jazz an sich zu brechen.
Ja, so ist es. Du hast vollkommen recht. Ich habe es vorher schon angesprochen, es gibt eben noch ein weiteres Album, das aus diesen Sessions entstanden ist, aber erst 1964 erschienen ist, Coltrane's Sound. Oder wenn du auch die Cover zuerst erwähnt hast, das ist übrigens eine der außergewöhnlichsten Cover der Coltrane-Platten, würde ich mal sagen.
Sehr, sehr das schön ist, auch. Ja. Dieser zerfließende John Coltrane, der irgendwie so mosaikartig zerfließt, ist einfach großartig. Da gibt es wirklich, fällt mir wenig ein, was sozusagen von der Originalität so hochstehend ist. Und auch das ist schön, weil wenn man auch vielleicht auch konzertieren muss, dass das halt doch eher eine Compilation ist, die man da auch hineingequetscht hat. Aber sie hat funktioniert als Gesamtkunstwerk. Allein schon, wie gesagt, wegen des Covers.
Genau, und zwei Highlights sollen nicht unerwähnt bleiben. Das eine ist Body and Soul und das andere aus meiner Sicht zumindest Equinox.
Liberia finde ich auch sehr stark, finde ich.
In ja, da hast du recht, stimmt. Ja. Mhm. Ja, wir sind jetzt im Oktober 60 und eigentlich ist die Zeit auf Atlantic schon fast wieder vorbei. Irgendwo kommt jetzt plötzlich ein neues Label um die Ecke und schreit nach John Coltrane. Und der nimmt das an, nämlich Impulse Records, und ist aber noch unter Vertrag für Atlantic und muss noch ein Album abliefern. Und jetzt wird es für mich sehr, sehr interessant, weil das erste Album für Impulse Records ist Africa Brass, aufgenommen im Frühling 61 mit einer großen Besetzung. Die Musik ist komplett anders als auf den bisherigen Atlantic-Alben. Und ein paar Tage später nimmt er für Atlantic das letzte Album auf, nämlich Olé Coltrane. Und auch hier in einer Sechserbesetzung, glaube ich, wenn ich das richtig gezählt habe, 7. Ja. Und erstmals kommt ein kongenialer Mitspieler der ihn vor ein paar Monaten begleitet hat, dazu, nämlich Eric Dolphy, alias George Lane, Freddie Hubbard und noch immer nicht der Jimmy Garrison, aber für dieses Album außergewöhnlich zwei Bassisten, nämlich Art Davis und Reggie Workman. Und ja, ich muss das ehrlich sagen, für mich ist Olé eines der absoluten Highlights von Atlantic, von der Atlantic-Zeit. Sehen viele anders, glaube ich. Aber allein dieses Titelstück, das über die ganze Plattenseite geht, mit diesem extremen Bassfundament von den beiden, ist für mich einfach hervorragend.
Also hier treffen wir uns zu 100%. Das ist genau das Thema. Quasi, was ist jetzt die Lieblingsplatte aus der Atlantikzeit? Fällt mir schwer, weil ich so viele, wie ich schon enthüllt habe, einfach aus unterschiedlichsten Gründen sehr gerne mag, trotzdem sticht. Und eher, um das nochmal zu sagen, mit Giant Steps und My Favorite Things, da ja sozusagen Klassiker abgeliefert hat, an denen man ja sogar, wenn man den gesamten Jazz-Kanon hernimmt, dann kommen die ganz vorne vor. Und trotzdem geht es mir mit Olé, so wie Olé Coltrane, so wie dir. Das ist für mich ein absoluter Meilenstein und die für mich liebste Platte aus der Atlantikzeit. Es ist am Ende des Tages auch die spannendste Gruppenzusammenstellung. Alleine schon, weil er eben, wie du richtig sagst, mit Eric Dolphy da die ersten Male zusammengespielt hat und der Freddie Hubbard auf einem der Höhepunkte seiner Zeit damals in diese Studio-Session dazu gebeten wurde. Und der Freddie Hubbard spielt da auch durchgehend auf der gesamten Platte einfach eine irrsinnig geniale Trompete.
Genau. Richtig. Immer gewundert über den Titel des Stücks, Olé. Das hat, also für mich passt eigentlich die Musik gar nicht so wirklich, weil ich finde da nicht wirklich was Spanisches oder spanische Einflüsse darin. Mir ist dann Sketches of Spain eingefallen, das ist mit dem Flamenco-Touch, das ist wirklich Spanien als Basis, spanische Musik. Aber ich bin jetzt eines Besseren belehrt worden, weil ich zufällig das auch gelesen habe, dass Olé auf einem alten spanischen Bürgerkriegslied basiert. Und ja, in Spanien waren sehr, sehr lange die Araber. Und diese arabische Musik hat halt in die spanische Musik Einfluss gefunden. Und das hören wir letztlich auf Olé wieder.
Ja, und es ist auch die Zeit, wo der John Coltrane beginnt, sich noch stärker irgendwo ethnologischer Wurzeln zu besinnen. Eben nicht nur der afrikanischen Wurzeln, weil, ich sage mal, Jazz ist sowieso per se afrikanische Musik, sondern so ein bisschen die ersten aufkeimenden Ideen der World Music finden sich für mich da auf dieser Platte wieder. Dass man einfach so ein bisschen rituelle Musik aus unterschiedlichsten Teilen der Welt ein bisschen mit aufnimmt, was auf Afrika Brass ja dann auch gemacht hat. Mhm. Also schöne Geschichte. Und übrigens auch das wieder mal eigentlich ein sensationell gelungenes Cover von Atlantic, die eigentlich auch da im Blue Note gar nicht sehr viel nachgestanden sind, überhaupt nicht nachgestanden sind, einen eigenen Stil entwickelt haben. Und dieses Cover, wie da mit den Buchstaben gespielt wird und wie die Farben eingesetzt werden und wie einfach hier mit wenigen Stilmitteln ein wunderschönes Gesamtkunstwerk entstanden ist, ist für mich schon feine Sahne.
Mhm. Weißt du, ob der Coltrane bei Sketches of Spain mitgewirkt hat?
Sehr, sehr gute Frage. Nein.
Okay.
Könnte nämlich durchaus dabei gewesen sein in der damaligen Phase, aber das schauen wir uns an und werden wir in einer der nächsten Sendungen vielleicht einmal ganz kurz wieder streifen.
Gute Idee, machen wir.
Ja.
Ja, um unsere Plan einzuhalten, heute uns eher kurz zu fassen, denke ich, sollten wir jetzt langsam Schluss machen.
Ja, definitiv. Kurz gefasst sind wir eh schon längst nicht mehr. Was mir vielleicht noch wichtig wäre, zu dem Thema zu sagen, ich glaube, dass es, wenn man sich eine Phase eines Künstlers anschaut, und da sind wir immerhin bei unserem geliebten John Coltrane sozusagen eh schon mal von Haus aus sehr gut aufgehoben, dann gibt es wahrscheinlich wenige Phasen von Künstlern, die so schön auf, ich sage mal, im Grunde genommen in Summe gesehen, durchaus sehr wertigen Records sich wiederfinden. Was will ich damit sagen? Wenn man sagt, okay, ich bilde irgendwo ein Kompendium von einer Schaffenszeit eines Künstlers ab, da wird ja viel Schindluder getrieben und dann kaufst du dir irgendwo so ein Kompendium und musst einfach in Kauf nehmen, dass da teilweise auch, ich sage mal zumindest, dass es eine extrem graue Maus dabei ist. Und in dem Punkt sind wir zwar nicht ganz einer Meinung, aber ich finde, dass die Atlantic Years eine ganz, ganz großartige Gelegenheit sind, die Schaffensperiode eines Künstlers zusammenzufassen in einer Aufnahme, wie es eben auf The Heavyweight Champion damals passiert ist und jetzt wieder mit den Monoaufnahmen. Das ist vielleicht mit ein bis zwei Punkten Abzug, weil da jetzt eben einiges fehlt. Die Atlantic Years mit den ganzen Outtakes, die es da gegeben hat, sind es absolut wert, dass man jede einzelne dieser Aufnahmen besitzt. Und wenn das Ganze auch noch so schön zusammengefasst ist, wie das wirklich passiert ist in diesem Kompendium The Heavyweight Champion, dann kann ich nur sagen, ihr Lieben da draußen, wenn ihr es irgendwo findet, trotz des Risikos, dass ihr euch unter Umständen vielleicht im Falle von Vinyl eine schlechtere Ausgabe einhandelt, es ist es wert, es zu probieren, weil das ist durchgehend gute Musik.
Ja, und wenn ich heute kritischer war oder mir einige Sachen nicht so gefallen haben, dann ist das natürlich auch Jammern auf hohem Niveau, weil ich habe selbstverständlich alle Alben zu Hause, über die wir heute gesprochen haben, und ich würde keines hergeben wollen.
Bitte, das ist doch irgendwo ein sinnvoller Schlusspunkt. Ja, magst du noch ganz kurz ergänzen, wo man uns überall hören kann?
Ja, freilich. Für alle Apple-Gerätebenutzer, ihr könnt uns auf Apple Podcasts hören. Für alle Spotify-Hörer, wir sind auch auf Spotify vertreten. Und der Vorteil von Spotify ist, dass wir dort auch unsere Playlist, die zu den einzelnen Folgen gemacht wird, abhören kann. Wir sind aber auch ganz klassisch im Internet zu hören, nämlich auf letscast.fm. Dort einfach nach das Jazzgespräch suchen. Dort kann man auch Kritik hinterlassen oder auch positives Feedback. Und wir sind seit kurzem auf meinmusikpodcast.de zu hören. Dort auch einfach nach das Jazzgespräch suchen und ihr findet dort alle Folgen.
Danke, Stefan.
Jo, gerne.
Wer es während des Monologs vom Stefan zischen und knacken gehört hat, das war mein zweites Bier für heute Abend. Prost, lieber Stefan.
Gut, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, dich jetzt im Internet da als Alkoholiker zu präsentieren. Aber
nach zwei Bier würde ich mich noch nicht als Alkoholiker zählen. Aber ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein.
Vielleicht sollte ich ergänzen, es ist gerade 16:59 geworden.
Okay, genug des flapsigen Geplauderes. Lieber Stefan, ciao, ihr Lieben da draußen, ciao, es hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.